Und da sind wir bei Links, Rechts, Mitte, dem Duell der Meinungsmacher. Einen schönen guten Abend. Österreich ist seit heute kein Corona-Risikogebiet mehr, zumindest für die Deutschen. Und trotzdem, alle sind genervt. Sie spüren das sicher auch auf der Straße, im Zug, beim Einkaufen, genervt von der Corona-Politik. Es ist ganz schön viel falsch gelaufen im letzten Jahr. Die Politik war nicht vorbereitet, hat oft zu spät reagiert und falsch gehandelt. Die Folge: eine gespaltene Gesellschaft. Außerdem, Norbert Hofer überrascht alle mit seinem Rücktritt. Was wird jetzt aus der FPÖ? Und die ÖVP veröffentlicht die umstrittene Islamlandkarte und holt sich heiligen Zorn ins Haus. Da war was los diese Woche. Darüber müssen wir reden. Bei mir zu Gast heute Abend der deutsche Arzt, Publizist und Geschäftsmann Paul Brandenburg. Er ist ein scharfer Kritiker der Corona-Maßnahmen und sagt, der Lockdown hat nichts gebracht. Barbara Todt, Historikerin, Buchautorin und Journalistin bei der Wochenzeitung Falter, ist bei uns. Sie sagt, Corona wird wiederkommen, wir müssen uns nur viel besser vorbereiten. Und ich begrüße den Publizisten Andreas Mölzer, der Chefideologe der FPÖ. Er erklärt uns, was hinter den Kulissen beim Rücktritt von Norbert Hofer passiert ist. Und er wünscht sich ein Ende der Einwanderungspolitik aus muslimischen Ländern. Und ich freue mich auf den Publizisten und Politikberater Erjan Karaduman. Er sagt, vor einem politischen Islam braucht man sich in Österreich nicht zu fürchten. Herr Brandenburg, Sie sind eines der Gesichter in Deutschland, die gegen die Corona-Politik der Regierung auftreten. Und Sie sagen, Lockdown schlecht, Masken Mist, Testen Unsinn und Impfen bitte keine Pflicht. Was wäre jetzt Ihre Strategie aus der Krise?
Das ist jetzt etwas zugespitzt, aber dass Lockdown nichts gebracht hat, sage ja nicht ich. Das sagt jetzt zuletzt die LMU München, also eine renommierte Universität. Wir wissen jetzt eigentlich das, was wir seit Monaten schon haben kommen sehen. Die Datenlage hat sich immer weiter verbessert und die Beweise sind eigentlich aufgetürmt. Mir geht es an dem Punkt weniger darum zu sagen, habe ich es euch doch gesagt? Ich glaube, das ist gar nicht so wichtig, sondern wir müssen daraus lernen. Und wir müssen schauen, was diese Fehler, die gemacht wurden, an Spaltung in der Gesellschaft verursacht haben. In Deutschland zumindest sehen wir nicht, dass die Politik einfach eingesteht, was offenkundig ist, dass falsch gehandelt wurde, wahrscheinlich in der Angst, mit der Schuldfrage sofort konfrontiert zu werden. Das Problem ist, wir setzen das immer falsche Handeln fort und halten dieses Narrativ aufrecht. Das halte ich für brandgefährlich.
Aber was wäre denn Ihrer Meinung nach das richtige Handeln?
Was wir rückblickend sehen, ist, dass tatsächlich das Lockdown nichts gebracht hat, dass Masken im Außenbereich nichts gebracht haben. Wir wussten das schon damals. Richtig wäre gewesen, auch das wussten wir schon damals, frühzeitig ganz entschieden bei den vulnerablen Gruppen helfen. Das heißt, ältere und kranke Menschen, insbesondere in Alten- und Pflegeheimen, ganz entschieden ausrüsten. Und zwar zuallererst mit Personal. Es ist ein ganz altes Problem im Gesundheitssystem. Das war schon vor Corona der Fall. Wir haben eine desolate Personallage im Pflegebereich. Und da, wo wenig Menschen viel Arbeit machen müssen, ist Hygiene kaum herstellbar. Die Schichtzeiten sind einfach zu kurz dafür. Wir haben zu wenig Menschen auf den Schichten. Es bleibt keine Zeit für die Hygienemaßnahmen. Es war schlechte Ausrüstung vorhanden an Schutzmaterial. Das sind alles alte Fehler gewesen. Und wir hätten sehr viel früher, sehr viel entschiedener dort helfen müssen, mit viel Geld und mehr Personal.
Auch bei uns in Österreich hat die Politik verabsäumt, vor allem im letzten Herbst, Pflegeheime zu schützen. Aber Sie sagen jetzt, dass es würde reichen, wenn ich Sie richtig verstehe, wir hätten die älteren Menschen und die Risikogruppen geschützt.
Es wäre das Wichtigste gewesen, dass wir sie rechtzeitig schützen. Und dann an einzelnen Punkten, auch bei Ausbrüchen jeweils angepasst zu reagieren, das ist gar keine Frage. Ich sage nur, es gab zu keiner Zeit einen Grund, ganze Länder in einen Lockdown zu schicken, hier in Nordeuropa, und so zu verhandeln, wie wir es getan haben. Denn der Kollateralschaden, insbesondere bei den Kindern und bei den anderweitig Erkrankten, der ist eben immens. Dafür gab es wirklich zu keiner Zeit einen Grund.
Wie sehen es denn Ihre Ärztekollegen? Sind die genauso kritisch wie Sie?
Zwischenzeitlich sind es immer mehr, ja. Es ist doch erstaunlich, dass jetzt immer mehr aus der Deckung kommen, kann man geradezu sagen. Wir haben jetzt zum ersten Mal auch von einer namhaften Fachgesellschaft wirklich eine Intervention, als es um das Impfen von Kindern geht, hat sich dann die pädiatrische Gesellschaft gemeldet. In der Zeit davor gab es ganz symptomatische Dinge. Da ist beispielsweise der Vorsitzende der Bundesärztekammer, sozusagen der Oberarzt Deutschlands, einmal aufgefallen mit einer ähnlich kritischen Äußerung. Am Tag darauf wurde er dann von unserem heiligen Corona-Papst, sozusagen von Herrn Lauterbach, sofort zurückgerufen, als amtsunfähig tituliert. Er könne mit solchen Äußerungen nicht auffallen und hat tatsächlich dementiert, gleich am Tag danach. Also will sagen, wir hatten ein extremes Klima der politischen angepasst hat und der Angst und wirklich der Hetze gegen Menschen, die das öffentlich kritisierten, das beginnt sich ganz langsam zu wandeln. Wir erleben jetzt tatsächlich auch so etwas wie kritische Presse in Deutschland. Mhm.
Kein rein deutsches Phänomen. Auch bei uns, Frau Todt, schlägt Corona-Kritikern ein rauer Wind entgegen. Sie sind schnell mit Hass, mit Ausgrenzung konfrontiert. Ist das die gesellschaftliche Langzeitfolge von Corona, also Long-Covid, nur anders?
Also ich hoffe es nicht, aber es ist zu befürchten, weil einfach Corona nach wie vor ein extrem politisiertes Thema ist. Gerade in Deutschland, bei Ihnen fällt ja die Bundestagswahl auch quasi in dieses Jahr. Das ist wahrscheinlich doppelt schwierig und tut mir fast ein bisschen leid, weil dann Debatten noch einmal verunmöglicht werden, sachliche Debatten. Also ich glaube, in Österreich, auch da ist es viel zu politisiert gewesen. Und ich finde, man merkt es jetzt auch sozusagen in den Sommer hinein, weil auch in der Abmoderation der Pandemie, also ganz ist ja noch nicht vorbei, aber wir kommen ja jetzt doch wieder in eine Sommerphase. Wir kommen in eine Phase, wo viele Menschen zum Glück schon geimpft sind, wo die Intensivstationen entlastet sind, wo die Inzidenz sehr gut ausschaut. Auch da passiert es, dass Vorfälle wie beispielsweise jetzt in Wien, wo junge Menschen auf öffentlichen Plätzen Partys, Raves feiern, was ja auch völlig in Ordnung ist. Gerade die jungen Menschen, Sie haben es gesagt, haben extrem gelitten in den letzten Monaten, wo das quasi zu einem Megapolitikum wird. Ja, das Vorgehen der Polizei zu Recht hinterfragt wird, die diese Partys mit, finde ich, unverhältnismäßigen Mitteln aufgelöst haben.
Da muss man jetzt dazu sagen, dass 8 Polizisten verletzt wurden und eine Polizistin soll sogar eine Gehirnerschütterung davongetragen haben, trotz Helm. Also da ist schon was passiert.
Da ist wahrscheinlich etwas passiert.
Da sind Glasflaschen geflogen.
Im Rahmen dieser Auflösung passiert, das wissen wir, glaube ich, auch noch nicht so genau. Aber grundsätzlich, dass junge Menschen jetzt das Recht haben, an öffentlichen Plätzen sich zu treffen und auch einmal Party zu machen und einfach, sich auszulassen, das fände ich ganz wichtig.
Also, ich glaube, das gönnen wir Ihnen alle. Aber ich möchte noch mal zurück zu meiner Frage. Es ging um die Spaltung in der Gesellschaft durch Ausgrenzung. Kritische Menschen werden, jetzt überzeichnet gesprochen, geächtet. Haben Sie das auch schon mal am eigenen Leib erfahren?
Ja, leider, weil ich als Mutter von 2 schulpflichtigen Kindern eigentlich von Anfang an, also schon während des ersten Lockdowns, immer versucht habe, auch die Sicht der Kinder und auch die Sicht der Frauen in dieser Pandemie quasi in den öffentlichen Diskurs einzubringen, vor allem über die sozialen Medien. Also ich habe ganz klar mich positioniert als jemand, der die Schulen, also dass man die Schulen als letztes komplett runterfährt und als erstes wieder hochfährt. Ich habe auch immer wieder darauf hingewiesen, dass vor allem Alleinerziehende mit Homeoffice, Homeschooling und auch den ganzen Haushaltspflichten extrem belastet waren in dieser Pandemie. Und da musste ich erleben, dass das Argumente sind, wo man dann halt hört, ja, du bist eine Oma- und Opa-Mörderin und du deine eigenen Kinder sind dir offenbar nicht wichtig genug, sonst würdest du sie doch bei dir zu Hause lassen und nicht weiter in die Schule schicken. Da habe ich schon gemerkt, dass es in der Gesellschaft einfach extreme Ängste, Sorgen, Irritation und auch Aggression gibt.
Das ist leider schon starker Tobak. Ja, Sie werden auch mitunter beschimpft, Herr Brandenburg. Ich habe gelesen, man nennt Sie einen finsteren Antidemokraten, einen schrulligen Querkopf voller Widersprüche.
Ja, lauter Komplimente.
Mittlerweile sehe ich es auch so. Ja.
Aber muss man das aushalten als Kritiker?
Scheint so. Ich finde es katastrophal, dass es so weit geht, denn das schreckt natürlich Menschen, die anders konstituiert sind, ab, sich dann an der Diskussion zu beteiligen. Und ich wollte es gerade noch ergänzen, dazu kommt ja, Sie sind dann auch rechts. Also egal, was Sie tatsächlich sind.
Gar nichts rechts, aber ich wurde in einen Topf geworfen mit all denen, die als rechts wahrgenommen werden.
Und da beginnt für mich die völlige Absurdität. Ich kann nichts Rechtes und nichts Linkes an diesem Thema erkennen. Es geht ja nicht um Ideologien, sondern es geht letztlich um Gesundheitsthemen und es geht natürlich letztlich auch um Fragen der Freiheitspolitik. Das ist aber erst einmal nichts Rechtes und nichts Linkes. Und wir haben in Deutschland da ein Extrem. Der Kritiker ist rechts, wenn er nicht gar Antisemit ist. Ja, die von Ihnen zitierten Vorfälle, die mittlerweile zurückgezogen wurden von einem Berliner Lokalblatt, das mich so nannte, das hat sich dann selbst korrigiert und gar entschuldigt. Die führten aber dazu, dass ich dann im nächsten Block plötzlich ein Antisemit war. Ja. Das ist natürlich ein ganz starker Schritt und ein Wahnsinnsschritt. Das haben die dann korrigiert. In einer Stunde war es wieder raus, mit 2 Anwaltstelefonaten. Aber das ist halt eine völlig vergiftete Atmosphäre. In der ist ja kein Diskurs möglich. Es scheint wirklich, es wird missbraucht für ein holzschnittsartiges Zuschreiben. Wer da kritisiert, der ist ja ein finsterer Mensch mit einer üblen Gesinnung. Und da scheint für mich das Problem zu liegen. Wie kommen wir dazu, dass wir dem Andersdenkenden hier gleich eine niedere Gesinnung unterstellen? Mhm. Was ist das Problem dahinter? Mhm. Woher kommt es? Sie sind keine Oma Serienmörderin, unterstelle ich jetzt. Woher dieser Reflex? Das ist für mich das eigentliche Thema. Und mir ist es auch viel wichtiger als die Frage, welche Maßnahme jetzt besser ist als die andere.
Mhm. Herr Mölzer, unsere Gesellschaft ist ganz schön gespalten, wenn man das hier so hört. Was kann denn die Politik da tun, um die Menschen wieder zu versöhnen?
Naja, es ist in der Tat so, dass man schon das Gefühl hat, wenn man im Land unterwegs ist, dass es Spaltungen gibt. Jetzt es gibt ja vielfache Spaltungen, ne? Aber in diesem Fall und in der Corona-Geschichte auch, die meisten Leute, so habe ich das Gefühl, auch die jungen Leute, die da Party feiern, haben einfach die Schnauze so voll und verdrängen auch schon. So quasi, man hat das Gefühl, es ist vorbei, wir leben wieder ganz normal und unbeeinflusst. Ich lasse mich nicht um 10 Uhr heimschicken und so weiter. Und was weiß ich, ich lasse mich nicht vorschreiben. Das ist ja abstrus, dass ich nur 8 Leute treffen darf bei mir. Ich habe 6 Kinder mit Partnern und Kindeskindern. Wieso ist es aus? Ist das völlig wurscht. Ne? Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite gibt es noch immer die, die von dieser Angstmache, die wir jetzt 1,5 Jahre fast gehabt haben, irgendwie traumatisiert sind, neurotisiert sind. Ne? Ich mache heute in Graz, wie ich nach Wien gefahren bin, von Kärnten eine Pause, gehe ins Café, also ins Operncafé, fragt mich die Kellnerin, soweit ich sie verstanden habe, hinter der Maske, gehören Sie dazu? Ich frage, zu was? Zur Menschheit? Oder was meinst du? Zu denen, die da reserviert haben und so. Ne? Und das ist dann schon so absurd. Also ich gehe ins Kaffeehaus und reserviere doch nicht, sondern gehe rein und schaue, wir haben Platz und. Kleinigkeit. Ne? Aber das ist wirklich eine Spaltung zwischen jenen, die sagen, genug Schnauze, ich verdränge das, ich will wieder normal, unbeeinflusst und ohne Vorschriften und ohne Zwänge leben. Und den anderen, die noch immer ängstlich verharren und die mit der Faust kommen, wenn ihnen die Hand geben will und so. Ne? Mhm. Also das sind Kleinigkeiten. Aber psychologisch, glaube ich, geht das sehr tief. Und das, was Sie ansprechen, mein Jüngster ist auch erst 14, ne? Das mit den Kindern ist wirklich eine Geschichte, ne? wo in einem Jahr für einen 14-Jährigen, der keine Freund, kein Sport, keine Mädchen, nichts war. Ne? Also das ist ja schrecklich psychisch. Ne? Dass die nichts gelernt haben in dem Jahr, ist eine weitere Geschichte. Ne? Und dann die Frage, soll ich die jetzt impfen lassen, soll ich sie nicht impfen lassen als Eltern? Es ist wirklich, also es sind Spaltungen da in vielerlei Fragen. Ne? Und die zu überwinden, wird vielleicht mehr Arbeit sein, wie die Angstmache, die die Regierenden und die Mainstream-Medien fast samt und sonders mit, ne? Der Falter vor allem, ne? Gemacht haben. Nicht sie, aber der Falter. Ne?
Aber wenn Sie jetzt in Ihren Sohn denken, muss ich jetzt natürlich entgegnen, weil gerade der Fall... Sie sprechen schon einen wichtigen Punkt an. Es war natürlich wahnsinnig schwierig, auch als Journalistin, in dieser Phase erstens an guten, an Sachinformationen heranzukommen und Evidenz zu finden.
Das war im Herbst, oder? Letzten Jahres?
Das war im Herbst und generell in der Phase der Pandemie. Und es war doppelt schwierig, weil bei uns ja vor allem die Politiker die ganze Zeit kommuniziert haben. Also es war dadurch schon, die ganze Pandemie-Kommunikation war extrem politisch und war nicht von Experten oder von Wissenschaftlern getragen. Anders als... In Schweden, zum Teil auch in Deutschland mit Drosten, wobei Drosten da halt eine sehr spezielle Rolle gespielt hat. Aber bei uns gab es nicht einmal einen Drosten.
Ja? Also
bei uns
gab's froh, Sie können ihn gerne
nur,
haben.
Nein, aber es gab einfach nur Politiker und es gab einen Wettlauf, einen Schönheitswettlauf zwischen dem Kanzler und dem jeweiligen Gesundheitsminister, ja? Wer sozusagen mehr Beliebtheitspunkte in der Pandemiepolitik erntet. Und das hat es natürlich für Medien auch wahnsinnig schwer gemacht, sozusagen sachlich über das Phänomen, über all die Probleme, über all die vielen Veränderungen, die in dem letzten Jahr passiert sind, zu berichten.
Die 200 Millionen Regierungsinserate haben vielleicht eine kleine Rolle auch mitgespielt.
Ja, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, das ist schon enttäuschend. Und wenn man das sich, die Situation in Deutschland scheint da ähnlich zu, wenn man sich anschaut, wie auch die Stimmung in den Redaktionen da war. Viele Journalisten, die mich ansprachen, die sehr kritisch sind, sagen, das könnte ich nie veröffentlichen, wenn ich sowas in der Redaktion vorschlage. Das kann ich vergessen. Dann, Menschen aus großen Häusern wie Bertelsmann, leitende Redakteure, werden mehrfach zu Haltungsgesprächen bestellt. Haltungsgespräche nannte man das. Zuletzt ging der Herr, der mir das mitteilte, dann mit seinem Anwalt, mit seinem Arbeitsrechtler da rein. Das muss wirklich wie Kafkaes gewesen sein. Es wurden nicht mal Fragen gestellt. Er wurde gebeten, nun darzulegen, wie seine Haltung ist zum Thema Corona. Das musste er fragen in diesem Gespräch. Also es schien mir doch so, dass die Medien, und da möchte ich die Medien eben nicht entschuldigen, die haben da ihren Job nicht gemacht. Ich finde, es wäre die Aufgabe kritischer Medien gewesen, und ich beziehe es jetzt vor allem auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland und deswegen nicht auf den Falter. Es ist enttäuschend und es ist aus meiner Sicht eine dauerhafte Schädigung eines wesentlichen gesellschaftlichen Funktionssystems, was da wirklich versagt hat. Und das ist mitnichten dann eine Kleinigkeit. Wie können wir im Nachgang mit diesen Medien, mit diesen dysfunktionalen, mit dieser unfassbaren Polarisierung und einem Zustand weiterleben, wo der eine glaubt, der andere wolle ihm ans Leben, weil er nun ein Gegner dieser und jener Maßnahme sei? Das ist eine bürgerkriegsartige Zerrüttung und da müssen wir uns stellen, aus meiner Sicht.
Herr Karadumann, wie sehen Sie das? Haben die Medien den Job gut genug gemacht?
Nein, finde ich nicht. Also ich finde auch so, wie die Stimmen hier es klar deklariert haben, dass ein irrsinniger Druck auf Journalisten bestanden hat, noch immer besteht, quasi für die Maßnahmen regierungsnah zu argumentieren und zu berichten.
Ich glaube, man muss da differenzieren. Also ich kann mich sehr gut erinnern, quasi im ersten Lockdown, dieser Schulterschluss, dieser nationale, ja, diese völlige Überforderung eigentlich von uns allen, glaube ich, oder wie umgehen. Da gab es sicher in den Redaktionen auch eine Phase, wo man sich erst einmal orientieren musste, sortieren musste und wo man auch überrollt wurde. Da gab es wahrscheinlich Momente, wo Kritik oder wo man gemerkt hat, dass man mit Kritik oder mit kritischem Hinterfragen auf Mauern stößt, auch innerhalb der Kollegenschaft. Ich finde aber, dass sich das quasi im Herbst, als dann die sogenannte zweite Welle kam und vor allem auch jetzt im Frühjahr, doch deutlich verändert hat, ja? Weil wir einfach gelernt haben und auch schon auf quasi abrufen konnten, Wissen und Erfahrung aus den Monaten davor. Ich weiß nicht, wie es in Deutschland war. Ich meine, ich lese deutsche Medien. Das kam mir auch ein bisschen quasi konzertierter vor, als es hier in Österreich der Fall war. Aber ich traue mir für Österreich zu sagen, dass es sich im Verlauf der Pandemie, dass auch der Journalismus gelernt hat, mit dieser Herausforderung umzugehen und zu differenzieren. Aber ich gebe Ihnen recht, ganz am Anfang wurden wir auch überrollt, so wie wahrscheinlich jeder Mensch.
Ich möchte Sie noch was anderes fragen, Herr Karadumann. Sommer letzten Jahres. Da hat der Bundeskanzler viele verärgert mit einer Aussage. Er hat gesagt, das Virus kommt mit dem Auto zu uns. Gemeint hat er die vielen Rückkehrer vom Balkan, die auf Heimatbesuch waren in Kroatien, Serbien, Bosnien, auch in der Türkei und die dann mit dem Virus quasi im Gepäck zurückgekommen sind. Faktisch korrekt, aber offenbar heikel. Sie freuen sich auf Ihren nächsten Türkei-Besuch, haben Sie mir schon im Vorgespräch gesagt. Ja, aber wie ist diese Aussage bei Ihnen damals angekommen?
Also für mich war das klar, wenn ich das analytisch betrachtet habe, diese Aussage, ist es ganz klar definitiv als ein Teil von dieser noch immer in Österreich schlummernden Ausländerpolitik. Und man kann halt in Österreich sehr gut mit einer Ausländerpolitik oder mit einer islamfeindlichen oder wie soll ich sagen, also türkenfeindlichen, türkendistanzierten, islamdistanzierten Politik sehr gut Wahlwerbung für sich machen, weil noch immer in diesem Land, sowohl in Europa, vermehrt auch in Deutschland, auch in Österreich, Wählerseelen existieren, die gerne das hören möchten. Sei es jetzt von der FPÖ-Wählerschaft, sei es jetzt von der christlich-sozialen oder christlich-konservativen ÖVP-Seite, das hat kurz natürlich in seiner Kommunikationsstrategie schon viel, viel, viel früher ertastet und erhoben, als er noch Staatssekretär für Integration in Österreich war. Da hat er sich mit allen türkischen und muslimischen Verbänden quasi zusammengeschlossen. Das schien für mich ein bisschen so abzutasten, wie die ganzen ticken. Und er hat auch gesehen, dass es nicht unbedingt gefährlich ist, wenn man über den Köpfen der Muslime und den Türken einfach Politik betreibt, um seine Profilierung weiter voranzutreiben.
Also Sie unterstellen dem Kanzler reines Kalkül. Herr Mölzer, Sie schnaufen schon sehr tief.
Ich freue mich auch auf meinen nächsten Türkei-Besuch. Das verbindet uns vielleicht. Aber das ist ja Quatsch. Wir haben jetzt keine Wahlen. Es geht nicht um Wahltaktik. Und das war ja der Tatsache, dass es türkische Hochzeiten mit ein paar hundert Gästen gegeben hat und so, wo es halt Hotspots gegeben hat. Kein Kärntner Hochzeit, kann sich keiner leisten, ein paar hundert Gäste. Und das waren schon Tatsachen. Und es gab auch das, was man schönfärbend in der Bundesrepublik als Kommunikationsblockade bezeichnet hat, wo in gewissen Parallelgesellschaften, in gewissen Zuwanderer-Communities das Regelwerk gar nicht angekommen ist. Aus meiner Sicht sage ich, vielleicht ist das sogar gut. Vielleicht haben die sogar vernünftiger agiert, indem sie vieles einfach ignoriert haben. Aber das war schon Faktum. Ne? Das ist jetzt keine Xenophobie, wenn man sagt, das ist in gewissen Ausländer-Communities oder Zuwanderer-Communities eben nicht alles mitbekommen. Man hat nicht alles mitbekommen. Ne? Und das muss man nicht immer gleich als Xenophobie bezeichnen.
Nein, man muss aber schon unterscheiden, ob man jetzt so ein Thema ethnisiert, was natürlich Sebastian Kurz gemacht hat. Und es waren ja nicht die türkischen Hochzeiten allein, es gab auch genug andere Hochzeiten. Es waren vor allem auch sehr, sehr viele Religionsgemeinschaften, so sektenartige, die quasi aus einem ganz katholischen oder anderen Umfeld kommen. Und nicht es waren, was finde ich sehr, sehr wichtig ist, es waren vor allem auch sehr, sehr viele Cluster in Fleischereibetrieben, im Niedriglohnsektor, wo Menschen mit Migrationshintergrund arbeiten, wo Wanderarbeiter arbeiten. Richtig, ja. Und es geht natürlich auch darum, dass gerade Menschen mit Migrationshintergrund dann in beengten Wohnverhältnissen leben, natürlich, wahrscheinlich in Arbeiterquartieren leben, wo halt
die auch den größten Anteil der Betroffenen stellen.
Genau, und sie stellen auch den größten. Also insofern ist es doppelt unfair, so etwas dann sozusagen als Migrationsproblem
hinzustellen.
Es ist eigentlich ein soziales Problem
vor allem. Das ist ja keine Frage. Ja, natürlich, da haben Sie völlig recht. Aber es ist ja keine Frage des Verschuldens, dass man jetzt sagt, die sind schuld dran, so in dem Sinn, und da wollen wir was weiß ich was wieder gut machen. Das ist nur ein Faktum.
Ne? Ja,
ein
nein, Faktum. Aber so wird das kommuniziert in der politischen Sprache. In der politischen Kommunikation wird das aber für diese Basis nämlich herangezogen. Ich muss nämlich Ihnen auch noch eines sagen, diese türkischen Hochzeiten in Wien oder in Österreich, diese Ansprechen, türkische Hochzeiten, ja, nur ich muss da etwas differenzieren und klarstellen. Türkische Hochzeiten, ja, sie haben sehr viele Besucher, aber all diese Besucher sind ja keine Besucher aus der Türkei, die nach Österreich kommen. Das heißt, wenn das Besucher aus dem österreichischen Umfeld sind, da ist nämlich nicht die ethnische Frage, die hier hervorkommt, sondern die Frage, wie hat das österreichische Regierung geregelt, dass so etwas nicht stattfindet. Das heißt, eigentlich müsste man da die ÖVP-Regierung wieder mal in die Kritik nehmen, warum das so etwas stattgefunden hat. Und nicht einfach das unterstützen, dass das ein ethnisches Problem wäre und all diese Besucher aus der Türkei
kommen. Es ist letztlich aber ein wunderschönes Beispiel für diese selektive Kommunikation von Fakten, die die Politik da betreibt. Und insofern stimme ich Ihnen völlig zu. Wir hatten übrigens in Deutschland eine ähnliche Situation. Unser noch amtierender Gesundheitsminister, langsam brechen die Skandale so über ihm zusammen, schauen, wie lange es noch ist, der sagte etwas ganz Ähnliches. Der hat sich da vor kurzem geäußert und hat letztlich auch gesagt, mit dem Auto aus dem Balkan und aus Südosteuropa wurde dafür auch gescholten. Aber wie Sie schon sagten, zur Wahrheit gehört auch der größte Teil der intensiv behandelten Patienten hat Migrationshintergrund. So, was nicht diskutiert wird zur gleichen Zeit, ist die Frage der sozialen Schichtung, bei der man sicherlich auch Parallelen findet. Nicht? Je ärmer, desto betroffener. Das ist übrigens eine absolute Binsenweisheit in der Medizin. Ja? Die ärmsten Bevölkerungsschichten werden immer am stärksten getroffen von solchen Dingen. Mhm. Also, was bitteschön soll dann die selektive Kommunikation der Tatsache, welche Ethnien da nun stecken. Vor allem, und das fand ich besonders interessant, zu einem Zeitpunkt, an dem es schon gar nicht mehr relevant war, wer da welche Virusart mit einschleppt. Insofern stimme ich Ihnen da schon zu. Es ist einfach dann sehr unglücklich
gelaufen. Unterbrechen muss ich Sie insofern. Man tut der Lösung des Problems nichts Gutes, wenn man das Faktum verschweigt.
Richtig.
Um Gottes Willen, wenn wir das sagen, dann sind wir xenophob und was weiß ich.
Da stimme ich zu.
Also das ist aber man muss sich schon für eine bessere Artikulation bemühen. Ja. Also es ist schon durch aus dem Bewussten gemacht, diese Artikulation und die Auswahl der Begriffe ist schon bewusst.
Aber wie bei so vielen in der Corona-Krise geht es schon wieder um die politische Diskussion und nicht um die Fakten, die faktisch korrekt waren. Ja. Die Corona-Lage entspannt sich. Sie haben schon gesagt, Frau Todt, Inzidenz ist super bei uns, momentan bei 25. Die Lage in den Spitälern hat sich normalisiert. Der Bundeskanzler ist geimpft. Trotzdem.
Halleluja.
Warum konnte sich der das aussuchen eigentlich? Das ist ein Witz. Ja. Ich wurde zwangsgeimpft mit AstraZeneca, bin unterprivilegiert. Ne? Aber er hat sich das ausgesucht.
Aber Herr Mölzer, da hätten Sie nur schauen müssen, wo die Impfintervalle kurz sind, dann hätten Sie Pfizer bekommen. Sie waren wahrscheinlich bei Ihrem Hausarzt. Also das nächste Mal holen Sie sich Rat bitte bei der Frau Todt.
Das ist meine persönliche Corona-Beraterin.
Trotzdem wird fleißig weiter getestet. Und Sie, Herr Brandenburg, sagen ja, Sie sind gegen das Testen, betreiben aber in Berlin 3 Testzentren. So, haben Sie alle Ihre Bedenken über Bord geworfen, weil Sie sagen, Sie wollen gutes Geld verdienen?
Keinesfalls. Also wir reden jetzt speziell vom Schnelltesten, also von den Schnelltests, die in Deutschland Bürgertest genannt werden und dort im Land Berlin jedem Bürger einmal am Tag vom Staat bezahlt werden. Die führe ich durch, fachgerecht und sachgerecht, an mehreren Standorten in Berlin. Das tue ich als ärztlicher Unternehmer und ich sage gleichzeitig als Publizist, es ist eine obszöne Verschwendung von Steuergeldern. Der Meinung bin ich in der Tat. Es ist ein nahezu nutzloser Vorgang, asymptomatisch beschwerdefreie Menschen ritualmäßig zu testen, um übrigens auch zu Zahlen zu kommen, die bei weitem unter der Inzidenz liegen, die das Robert-Koch-Institut meldet. Ich vollziehe das in meinen Testzentren auch nach und verwehre mich gegen jede Unterstellung, dass dort nicht vernünftig gearbeitet wird. Das tun wir sehr genau. Und im Hotspot Neukölln, das ist ein Migrantengebiet, kann man sagen, in Berlin vereinfacht, kann ich diese Zahlen nicht ansatzweise nachvollziehen. Also ich sage ganz klar, hört auf mit dieser Testung. Sage auch als Unternehmer, die Politik will es. Es ist unschädlich für den Menschen, der das macht, für die Gesundheit.
Und das Geld nehmen Sie gerne mit.
Was bleibt mir auch anderes übrig in einer Corona-Situation? Das gehört auch zur Wahrheit, in der ich als Arzt, der einen Großteil für die Behörden gearbeitet hat, nicht mehr beauftragt werde, ein Schelm, der Böses denkt, seit die Corona-Thematik die Presse bestimmt. Also insofern, ja, ist es auch ein Akt, ein unternehmerischer Akt, ja.
Aber glaubwürdiger macht Sie das nicht.
Ich habe das nicht ungeiler. Stellen Sie sich Mediziner, Publizist und Geschäftsmann vor.
Ich sage es Ihnen ganz ehrlich, ich finde das gut. Es ist als Arzt regelmäßig meine Aufgabe, einen Patienten Patienten, und das ist auch mein Problem, das ich mit dem Impfen habe an der Stelle, einen Patienten zu beraten über seine Optionen, ihm dann meine Meinung zu sagen, aber dann habe ich die Meinung der Patientin zu akzeptieren. Das betrifft eine Abtreibung, ganz genauso wie eine Brustvergrößerung oder Verkleinerung. Alles umstrittene Dinge, wo man sagen kann, naja, ne, da hat man eine gespaltene Haltung zu. So ist es auch bei den Testungen. Ich sage auch jedem, der es wissen möchte, aus meiner ärztlichen Sicht ist das nicht notwendig. Aber wenn ihr es denn tun wollt und der Staat es bezahlt, bitteschön, verweigere ich euch diese Leistung nicht. Mhm. Ja.
Aber machen Sie sich nicht Teil eines Systems, das Sie kritisieren? Mhm. Sie sagen ja, es geht immer nur ums Geld. Der Pharmaindustrie geht es ums Geld beim Impfen, andere machen Geld mit Masken, mit Schutzanzügen. Jetzt werden Sie Teil dieses Systems, das Sie kritisieren.
Das Teil bin ich eh. Also da, schön, wenn ich da rauskäme. Ich bin eh Teil dieses Systems. Ich bin ja ein Betroffener dieser Politik. Ich kann mich dem nicht entziehen und sagen, bitteschön, da gehe ich jetzt nicht hin. Ich bin wirtschaftlich abhängig von diesen Vorgängen, die da laufen. Habe als Unternehmer schwerste Bedenken, was die wirtschaftlichen Folgen dieser desaströsen Politik angeht. Davon kann ich mich nicht losmachen. Ich kann also dann nur akzeptieren, dass ich massiven wirtschaftlichen Schaden habe und sagen, ich spiele dann da nicht mit. Nein, ich sehe tatsächlich keinerlei moralisch-ethische Probleme und auch kein Glaubwürdigkeitsproblem.
Ich verstehe nicht ganz, warum
aber
Sie
lassen Sie mich ganz kurz noch sagen, zum Impfen. Nie habe ich gesagt, dass das Impfen eine böse Industriemasche sei und ich bin kategorisch kein Impfgegner. Das wird immer gerne in einen Topf geworfen.
Aber
sich
Sie wollen keine
Maßnahmen?
Impfpflicht?
Absolut nicht. Für mich ist ein ganz großer Unterschied zwischen freier Wahl einer medizinischen Maßnahme und einer wie auch immer gearteten Pflicht, einen medizinischen Eingriff durchzuführen. Mhm. Aber ich habe niemals der Pharmaindustrie vorgeworfen, dass es verwerflich sei, Impfungen herzustellen. Mhm. Das hält ich auch für absurd. Das Impfen ist als Arzt, sage ich es ganz klar, eine der größten Erfolge, die wir in der Medizin haben.
Aber warum sind Sie gegen das Testen? Das ist doch für diese Übergangsphase, die wir jetzt durchleben, wo noch nicht alle geimpft sind, aber wo wir nachvollziehbarerweise alle schon die neuen oder die alten Freiheiten wieder genießen wollen, ist das doch ein guter Mittelweg, um jenen Menschen, die noch nicht geimpft sind, diese Möglichkeiten zu geben und ins Restaurant gehen zu können, auch in Clubs gehen zu können.
Wo ist die logische Verbindung? Also die Politik sagt, mit dem Test darfst du und wir haben das zu akzeptieren. Ich sage Ihnen medizinisch, es gibt keinen Nutzen für diesen Test. Ob Sie den machen oder peng, die Aussagekraft ist derartig gering eines solchen Schnelltestes, dass ich als Arzt nicht zu erkennen vermag, dass wenn Sie asymptomatisch sind, also keinerlei Beschwerden an sich selbst spüren und die auch nichts in dir zeigen, dann haben Sie kein Deut mehr Sicherheit mit einem zusätzlichen negativen Test. Bringt nichts. Es ist Aktionismus, es ist politischer Aktionismus. Er soll den Menschen suggerieren, wir handeln, wir tun etwas. Und seit langer Zeit wissen wir, dass auch die Inzidenzwerte von nahezu wirklich, sagen wir, beschränkter, diplomatisch beschränkter Aussagekraft sind. Gebt es auf. Niemand wird
aber
durch diesen Test
zur jetzigen Zeit.
Aber
feststeht, wir brauchen derzeit in Österreich und auch in Deutschland, überall, wo wir hingehen, entweder die Impfung oder den Test.
Weil es politisch so diktiert wird.
Richtig. Herr Mölzer, will uns die Regierung quälen, bis der Letzte seinen Arm hin hält für die Impfung?
Naja, schauen Sie, theoretisch und historisch ist es schon so, dass die Regierenden, die Mächtigen es immer gern haben, wenn sie die Untertanen ordentlich im Griff haben. Das mag subkutan auch heute bei unseren Regierenden der Fall sein. Aber was mich beschäftigt, ist, dass so sehr ich mich freue über die sinkenden Zahlen, über die sinkende Inzidenz, die Infektionen, die zurückgehen, bin ich trotzdem verunsichert. Warum ist das jetzt so? Ne? Normalerweise hätten ja nach der Öffnung die Zahlen wieder hinaufgehen müssen, hat es ja immer geheißen, die ganzen Kasernen. Andere haben das zumindest gesagt. Ne? Und ich bin ja auch Ihrer Meinung, offenbar hat das Ganze, der ganze Zirkus von Lockdown angefangen, bis was weiß ich, viel weniger bewirkt oder kaum etwas bewirkt. Und deswegen ist trotz der Freude über den Rückgang, ist meine Verunsicherung groß. Ich kenne mich nicht mehr aus. Ne? Nicht nur wegen
vielleicht
der
kann
Vielfalt.
Es da der Arzt weiterhelfen.
Ja. Aber und das betrifft vor allem die Kinder. Ne? Auch die Impfung. Ich bin geimpft, aber ich bin auch gegen eine Impfpflicht. Ne? Das ist also aus einer liberalen Sicht einfach nicht anders möglich. Aber Unsicherheit ist da. Was ist das Ganze jetzt? Was soll das Ganze?
Ja, das Problem ist ja schlicht, dieses völlig irrationale Handeln der Politik, das wir da gerade erleben, oder dieses, es ist nicht irrational, aus Sicht der Politik macht das Sinn, ich stimme Ihnen zu, ich vermute da auch die Logik in der Macht dahinter. Meine Angst ist auch die Wiederholung. Es ist jederzeit steht es der Politik frei, ohne jede Sachgrundlage einmal wieder zu dekretieren, wir machen es jetzt wieder so. Und das, der momentane Effekt, den wir gerade messen, mit allergrößter Wahrscheinlichkeit und an sicherer Grenzen, da ein saisonaler ist und sich einfach ergibt aus der typischen Bewegung einer solchen Krankheit, das ist nahezu unumstritten in der Fachwelt. Es koinzidierte nun mit dieser Bundesnotbremse, wie sie in Deutschland hing. Es waren so wenige Tage, dass sich nicht einmal die Regierung traute, die Kausalität für sich zu beanspruchen. Es wurde aus der Bundesnotbremse die Bundesnotlüge in der deutschen Medienlandschaft. Das Problem ist nur, wenn sich ähnliche Gegeneffekte in der Herbst, in der Winterzeit wieder anders entwickeln sollten, ja, dann kann die Politik sofort wieder mit ihrem Argument kommen, wir müssen diese Maßnahmen.
Sie befürchten, dass sich die Geschichte wiederholt?
Absolut. Und es ist an der Zeit, klar festzustellen, sie habe nichts gebracht. Das bitte müssen wir uns eingestehen, um den Unsinn nicht zu wiederholen.
Fest steht, auf dieses Virus war keine Regierung dieser Welt vorbereitet und es ist viel falsch gelaufen, vieles kam zu spät, vieles war zu hart, vieles war auch Aktionismus. Welche Schulnote würden wir denn hier am Tisch der Kurzregierung geben. Herr Mölzer.
Fragen Sie mich nicht, ich bin kein Lehrer, verteile keine Zensuren.
Aber Sie haben 6 Kinder, also Sie kennen sich mit Schulnoten
Gegner,
aus.
Ich bin ein Gegner der Regierung, also kann ich ja nur die schlechtesten Noten geben.
Also aber Sie geben gerecht, eine 5.
Schauen Sie, wenn man gerecht sein will, dann nehme ich an, dass Hilflosigkeit, das, was die Frau Todt geschildert hat, dass wir alle nicht gewusst haben am Anfang, wie reagiert, auch bei den Regierenden
also der Fall geben, war. Also sagen wir gnädig, geben wir eine 4er.
Nein, darauf lege ich mich nicht fest. Ne? Aber das ist, es ist sicher nicht nur übles Wollen oder was, das kann man nicht, allzumal das ja weltweit gemacht wurde, das ist ja nicht nur in Österreich, oder in Deutschland, das ist ja das Kuriose, sind quer durch die, über den Planeten in allen Staaten. Ne? Also es ist sicher Hilflosigkeit, Ratlosigkeit und auch die Angst, Verantwortung zu übernehmen. Das heißt, ja. Was, Sie sind für 10 Tote verantwortlich, Herr Bundeskanzler, konkret. Ne? Das will kein Politiker in einer Demokratie schon gar nicht. Das kann sich der Putin erlauben und vielleicht der Lukaschenko.
Aber das ist seine Aufgabe oder Ihre Aufgabe?
Naja, genau,
das
natürlich.
Ist doch die Krise unserer Politik. Ja. Dieses Vermeiden von Verantwortung ist doch ein Kern des Problems aus Seiten der Politik. Entschuldigung, insofern ist das ein zentrales Problem.
Also oder? Sie würden nicht so gnädig sein wie der Herr Mölzer. Mit der Merkel-Regierung?
Ich werde mich hüten, der österreichischen Regierung Noten zu geben, was die Regierung Merkel angeht. Da kann ich nur die schlechtesten nehmen. Und völlig d'accord. In der Anfangsphase ist es jetzt wirklich wohlfeil, da zu kritisieren und an Menschen, der
darum hat einfach, auch die Opposition so, in der Anfangsphase sehr wohl mitgemacht.
So, das ist auch völlig richtig aus meiner Sicht. Aber spätestens seit dem letzten Sommer sehen wir doch sehr genau und haben wir eine Datenlage, die immer härter wurde. Und spätestens seitdem muss ich eine 6 geben. Das ist eine Katastrophe.
Stichwort Opposition. Sie haben ein gutes Stichwort geliefert. Vielen Dank, Herr Mölzer. Reden wir über die FPÖ, denn auch dort hat die Corona-Krise ihre Spuren hinterlassen. Parteichef Norbert Hofer hat diese Woche völlig entnervt seinen Job hingeschmissen und das nach einem langen internen Streit über die Corona-Ausrichtung der Partei.
Ich mag nicht mehr. Mit diesen Worten tritt FPÖ-Chef Norbert Hofer am Dienstag zurück. Ich lasse mir nicht jeden Tag ausrichten, dass ich fehl am Platz bin. Der Adressat dieser Botschaft, sein eigener Clubobmann Herbert Kickl. Wochenlang schießt er gegen seinen Parteifreund, selbst als Norbert Hofer wegen eines Bandscheibenvorfalls auf Reha ist und meint, wenn die Katze aus dem Haus ist, haben die Mäuse halt Kirtag.
Wenn ich an Katzen und Mäuse denke, dann fällt mir immer Tom und Jerry ein. Und ganz ehrlich gesagt, das ist für die Katze wenig schmeichelhaft.
Norbert Hofer reicht's, er verkündet seinen Rücktritt auf Twitter. Und nun? Erstmal übernimmt Justizsprecher Harald Stephan. Morgen tagt dann das Parteipräsidium. Herbert Kickl will unbedingt an die Macht als alleiniger Parteichef.
Herr Mölzer, auf einer Überraschungsskala von 1 bis 10. Wenn wir jetzt sagen, 10 ist, das haut mich um. Und 1 ist Rücktritt. Völlig logisch, den Tweet habe ich mit ihm geschrieben.
Ja, ja.
Wo würden Sie das sein? Wie sehr hat Sie der Rücktritt von Norbert Hofer überrascht?
Also es war überraschend, aber absolut erwartbar, ne? Dass das früher oder später kommt. Es hätte auch anders, hätte konsensualer kommen können, aber das war völlig klar. Ne? Schauen Sie, wenn man die Geschichte ein bisschen kennt, die jüngere Zeitgeschichte Österreichs und damit auch der Freiheitlichen Partei, dann kann ich mich erinnern an Skrinzi gegen Peter, an Steger gegen Götz, an was weiß ich, darauf bis über Haider und Strache und. Das ist so. Und ich kenne das in allen anderen Parteien auch plus minus. Ne? Also wir wissen ja, was der Herr Bundeskanzler gegen seinen Vorgänger inszeniert hat und. Das ist halt so. Parteien sind Organisationen, die nicht unbedingt von Fairness und Freundschaftlichkeit geprägt sind.
Also Sie waren nicht überrascht, aber es war erwartbar, sagen Sie. Ja. Überraschter war Herbert Kickl, nämlich als er ahnungslos aus einem Funkloch auf Herr Rax gewandert ist.
Das hat
ist.
Aber nur den Moment betroffen.
Genau, ne? Aber war der Zeitpunkt beabsichtigt?
Naja, schauen Sie, ist klar, der Norbert Hofer aber absolut persönlich scheinbar doch betroffener, als man glaubte, aus seiner Reha kommen. Sein Gesundheitszustand war ja nach seinem Flugunfall immer ein Problem für ihn. Das ist klar. Und dass sich da Emotionen angestaut haben, das ist offenbar kein Geheimnis. Ne? Das kann man ansprechen. Ne?
Aber hat er wirklich niemanden eingeweiht?
Das weiß ich nicht. Ich meine, wie er es mit seinen Mitarbeitern da sich beraten hat, also das kann ich natürlich nicht sagen.
Aber die Sache mit dem gelöschten Tweet?
Ja, das wissen wir inzwischen ja. Ne? Dass sein Büro, der hat das offenbar selber reingestellt. Das Büro gesagt, was ist los, da hat irgendwer einen Fake und die haben das gelöscht und dann hat er es wieder bestätigt. Mein Gott, das ist seine Fußnoten zu Fußnoten, das ist ja uninteressant.
Okay, also für Sie nur eine Fußnote, ja. Frau Todt, am Montag tagt das Parteipräsidium und es sieht danach aus, als ob Herbert Kickl der neue Mann an der Spitze der FPÖ werden würde. Was würde denn das für die FPÖ bedeuten? Was wird das für eine FPÖ unter Herbert Kickl?
Also ich würde mich jetzt mal dagegen wehren, gegen das, was quasi viele jetzt gesagt haben, viele Kommentatorinnen, dass mit Kickl, also quasi mit Hofer wäre die FPÖ eine Regierungs- fähige, quasi gute, staatstragende FPÖ geworden. Und mit Kickl wird sie quasi, rückt sie komplett ins rechtsextreme Eck. Und es ist quasi das Ende der Partei. Also es gibt ja dieses Good Guy, Bad Guy, ja, das jetzt gespielt wurde, vor allem auch von der ÖVP, wo man eben versucht hat, den Kickl wirklich schlecht zu reden und den Hofer sich gut zu reden, weil natürlich Hofer als ehemaliger Regierungspartner viel, viel einfacher war als Herbert Kickl. Also dieses Narrativ würde ich nicht fortschreiben wollen. Ich würde sagen, mit Kickl kommt ein Mann an die Macht, der die FPÖ in den letzten 10, 15 Jahren maßgeblich schon geprägt hat. Ein sehr kühler Stratege, ein exzellenter Analytiker, sicher für politische Mitbewerber ein gefährlicherer Mitbewerber, als es Hofer ist. Aber jetzt ideologisch zu sagen, Hofer ist gemäßigt, Kickl ist extremer, zwischen den beiden passt ideologisch quasi kein Blatt. Also das, da ändert sich, glaube ich, nicht so
viel. Weil so keiner kennt die FPÖ so gut wie Sie. Nach dem schillernden Jörg Haider, nach dem tiefgefallenen Star Heinz-Christian Strache, dem Softie Norbert Hofer, jetzt also höchstwahrscheinlich der Marathonmann, der Asket Herbert Kickl. Lassen Sie uns den Menschen Herbert Kickl ein wenig begreifen. Was ist das für ein Charakter?
Naja, schauen Sie, da bin ich eigentlich nicht zuständig. Seinen ersten politischen Job hat er als Referent in der Freiheitlichen Parteiakademie gehabt, als ich damals deren Präsident war. Aber ich habe ihn da kaum kennengelernt. Ne? Und er ist sicher, wie Sie sagen, sehr rational und strategisch denkend. Das mit Asket hin, Asket her, das kann ich weniger beurteilen. Ich möchte es auch nicht auf eine menschliche Ebene runterdividieren für mich, sondern auf der politischen. Auf der politischen ist es ja wirklich so, wenn jetzt jene Leute sagen, jetzt drückt die FPÖ ganz nach rechts. Und die zuerst schon immer geschrien haben, die FPÖ ist so rechts, dass sie so nicht regieren kann, ist das eher lächerlich. Ne? Das wird es also nicht sein. Die Frage ist, ob auch bei Kickl persönliche Befindlichkeiten eine Rolle spielen. Denn problematisch wird es werden für den Bundeskanzler, aber da ist offenbar eine ganz starke Emotion da. Und das hat er auch gezeigt in der Corona-Politik, ne, wo er halt wirklich ganz gezielt diese Corona-Kritik, also die Kritiker gegenüber den Corona-Maßnahmen gesammelt hat und sich zu deren Sprachrohr gemacht hat. Und natürlich immer den Finger auf die Wunde gelegt hat der ÖVP-Politik. Und das wird schon eine Konstellation sein, die in der näheren und mittleren Zukunft für die österreichische Innenpolitik ausschlaggebend sein wird.
Wenn das Kickl keinesfalls ist, ist ein Sympathieträger. Also ich glaube, er ist jemand, der...
Ist er das wirklich, also
ist er nicht bierzeittauglich? Schauen Sie, für wen? Naja, das heißt, wen, genau. Glaube ich schon, er ist ein exzellenter Rhetoriker und die ganzen Schmähs und Reden aus den Heiderreden, Streicherinnen wurden ja stammen aus seiner Feder.
Ja, der Haider vorgetragen und der Herr Strache,
ja,
nicht der Herr
Kickl. Schauen Sie, ich glaube, das macht schon einen Unterschied. Da entwickeln sich Dinge und dass der das nicht kann, das glaube ich nicht.
Ne? Ich sage nicht, die dass er es nicht kann, ich glaube nur, dass er nicht so, nicht so eine Breitenwirksamkeit hat, wie beispielsweise
ein Haider. Das mag sein, vorläufig reicht es, wenn die Breitenwirksamkeit 20% der österreichischen Wähler erreicht.
Also das trauen Sie einer FPÖ und
der Herr Kickl zu? Schauen Sie, dass sie in den Umfragen wieder angestiegen ist, auf tendenziell 20% ist der kicklischen Politik zu verdanken. Es mag schon sein, dass er den einen oder anderen sehr bürgerlich vorsichtigen Wähler verschreckt, auch mit einer Rhetorik, die sehr scharf ist. Auf der anderen Seite gewinnt er sehr viele Menschen. Und eben jene, die gegen die Freiheitseinschränkungen der Bundesregierung waren in den letzten Monaten, die hat er gewonnen offenbar und ist dabei, das auch noch zu maximieren, dieses Potenzial. Was dann, schauen Sie, es ist, wiederholt sie nichts. Ne? Der Volkstribun, der 90er Jahre, Jörg Haider ist tot, ne? Und Strache ist in der inneren Emigration, hoffentlich noch, ne? Bis zu seinem Prozess. Ne? Und Kickl ist ein anderer Typ für eine andere Zeit. Man wird sehen, ob das ein Erfolg ist. Es ist auf jeden Fall alternativlos im Moment.
Ich möchte noch auf einen interessanten Punkt zurückkommen, den Sie vorher aufgeworfen haben. Kurz muss weg, das scheint so momentan das oberste Ziel von Herbert Kickl zu sein. Kann es passieren, dass die Partei da einem persönlichen Rachefeldzug jetzt unterliegt?
Ich will, schauen Sie, das sollte natürlich rational kein wirkliches Hauptmoment sein für Politik, das ist schon klar. Aber es wird wahrscheinlich, und Menschen sind halt Menschen, eine Rolle spielen. Ne? Diese Verletzungen, die offenbar auch Kickl bei der Abwahl der letzten Regierung erlebt hat, das wird sicher ein Motiv sein. Ne? Mhm. Aber auch die politische Erkenntnis, und das ist ja das, was für die ÖVP schwierig ist, dass die Freiheitlichen so als Reserve-Legion für den Fall, dass alles andere platzt, nicht mehr zur Verfügung stehen unter Kickl. Das werden sie sicher nicht sein. Hofer hat immer diese Tendenzen erkennen lassen, ja, wir würden ja gerne wieder und so weiter. Ne? Kickl wird das sicher nicht machen.
Was würde denn eine FPÖ unter Herbert Kickl für Sie bedeuten und für Menschen mit Migrationshintergrund?
Ja, eben. Also ich muss da schon aus zwei Perspektiven da zu diesem Thema antworten. wenn ich aus der migrantischen Seite, aus der türkischen Seite oder als Muslim in Österreich lebend in Österreich antworten soll, da bediene ich mich den Methoden von Kickl und sage einfach, lieber ein Pickel im Gesicht als ein Kickl in der Regierung.
Das ist ein Dichter.
Ja, um da eine Analogie zu Daham statt Islam eine Verbindung zu gründen. Aber betrachtet aus der Perspektive der FPÖ an sich und anschließend an den Herrn Mölzer, die FPÖ ist unter Hofer meiner Ansicht nach, nicht nur meiner Ansicht nach, sehr schwach geworden. Also das aufgesetzte Lächeln und die falsche Freundlichkeit, die FPÖ im Versuch über die Jahre hinweg nach Haider auch und nach Strache auch gleichzeitig parallel zum Strache irgendwie harmonisch unter der Bevölkerung etablieren zu wollen, hat nicht funktioniert. Hofer ist einfach politisch viel zu schwach und hat keine Breitenwirkung. Die FPÖ ist aber auf Säulen aufgesetzt, die scharfsinnig, strategisch, analytisch und rhetorisch angefangen hat von Anfang an stark mit Haider, sucht seine Substanz unter den Wählern wiederum genau in diesem Charakter. Und da ist natürlich Kickl absolut gefragt mit seiner scharfzündigen rhetorischen
Oppositionsarbeit. Also obwohl Sie kein Fan sind von Herbert Kickl, sagen Sie, für die Partei ist er der Beste.
Ja, er würde wieder zur Erstarkung, die FPÖ wieder zur Erstarkung führen. Das ist natürlich, schauen Sie, wie das auch jeder an diesem Tisch weiß, jede Existenz von einer Partei ist unabdingbar vom Wählerpotenzial abhängig. Ja? Mhm. Und die FPÖ braucht nun einmal wieder Wähler, und zwar die Wähler, die in der Historie gerne mal für Haider gestimmt haben, für Strache gestimmt haben. Das waren perfekte Populisten. Hofer war kein perfekter Populist und Kickl könnte aber auch ein perfekter Populist sein, weil er ja nämlich die Werbekampagnen auch für diese Herrschaften ja geschrieben hat.
Und also Herbert Kickl, der perfekte Populist. Herr Mölzer, Sie sagen, die nächste Zeit wird die Partei noch in der Opposition verharren. Wird sie jemals wieder regierungsfähig sein?
Na sicher, schauen Sie, das ist eine Frage der Wähler und der Wählerstimmen. Ne? Wir haben das ja auch früher gesehen, der Andreas Kohl hat gesagt, der Verfassungsbogen, aus dem die FPÖ rausgefallen wäre, ist unmöglich. Kaum hat sie dann 27% gehabt, war sehr wohl möglich und hat den Schlüssel zum Bundeskanzler gebracht. Und genauso war es bei Strache und genauso wird es bei Kickl sein. Wenn das Wahlergebnis entsprechend stimmt, wenn das ein Faktor ist, dann ist sie auch und wird sie auch Partner in Koalitionsregierungen sein können. Nur eins muss man schon sagen, von wegen perfekter Populist. Es sind schon ein paar inhaltliche Dinge, die überhaupt nicht gesehen werden in der medialen Diskussion jetzt um Kickl, die wichtig sind. Das Corona-Thema ist zentral von der FPÖ und auch von Kickl als Freiheitsthema begriffen. Und diese Partei heißt Freiheitliche Partei, das politische Lager ist das Nationalliberale. Ne? Also das heißt, das Freiheitsthema, Freiwilligkeit, kein Zwang, ist das. Nicht, ob die Impfung gut oder schlecht ist, ob sie erzwungen ist oder nicht. Ne? Mhm. Und das Migrationsthema hat natürlich auch was mit ideologischen Traditionen der FPÖ zu tun. Das Nationale ist halt die Erhaltung der eigenen Kultur, der eigenen Identität, die man durch Massenmigration und Islamisierung gefährdet sieht. Also so gesehen sind die zwei Hauptthemen dieser Kickl-FPÖ auch wieder, die Migrationsproblematik und die Freiheitsproblematik durchaus stringent dogmengeschichtlich einzuordnen. Mhm. Das darf man nicht übersehen.
Wobei natürlich der Kickl der Architekt dieser Daham-Statt-Islam-Strategie ist. Nicht? Und ja, der Jörg Haider war ja die FPÖ durchaus araberfreundlich auch.
Nicht? Das, also, sind das wir ist noch immer.
Das ist schon das,
islamfreundlich sind wir noch immer.
Was Kickl quasi mit eingebracht hat.
Ja, nein, freilich, aber das ist der Zug der Zeit gewesen. Das waren die Zehnerjahre, die Nuller- und Zehnerjahre, wo also das ein Problem oder wo die Österreicher das wahrgenommen haben. Und da haben Sie schon recht, populistisch gesehen thematisiert man das, was bei den Menschen einfach als Problem wahrgenommen wird. Mhm. Ne? Das war bei Haider noch nicht oder kaum der Fall.
Ne? Also ich glaube, dass die FPÖ, ich mein, wenn Herbert Kickl Erfolg haben will, glaube ich, müsste er ein Thema angehen und das ist das Stichwort Frauen. Also in der FPÖ waren keine Frauen, keine Wenige, Spitzenpolitikerinnen zu sehen. Also ich meine, ich bin jetzt die Letzte, die sich Sorgen macht um die FPÖ und das Sieg. Okay, aber wenn, dann glaube ich, ist das Frauenthema wichtig. Vor allem, wenn
aber
er
warum
eben
das Frauenthema?
Diese, naja, weil er ja genau auch dieses Corona Skeptikerinnen oder die...
Gerade wegen Kindern und so weiter,
das ist dieses, ja richtig. Dieses Milieu ansprechen möchte. Und da sind viele besorgte Mütter unterwegs, da sind viele Frauen unterwegs, die aus dem Kontext der Impfkritikerbewegung oder auch aus esoterischen Milieus mitgehen. Es ist ja nicht so, dass die Corona- oder die Corona-Skeptikerbewegung, die wird bei uns auch immer so als nur rechts quasi wahrgenommen, aber das stimmt nicht.
Die kommt eher aus dem alternativen Bereich.
Ganz viele unterschiedliche Strömungen, die da zusammenkommen und von den Rechten instrumentalisiert werden. doch Marlene Swatzeck. Ja? Wir werden es noch erfahren.
Aber schauen Sie, es ist nicht wahr. Schauen Sie, es hat gegeben die Susanne Ries, ne, als Parteichefin.
Ja, das ist schon eine Zeit lang her.
Ja, schon, aber es hat keine Parteichefin bei anderen Parteien gegeben.
Und der Strache hat es überhaupt keine Frauen an der
Spitze. Nein, das ist nicht ganz wahr. Aber es stimmt natürlich, dass von der Wählerschaft her die FPÖ eher eine Männerschwerpunktpartei ist. Das ist richtig. Und so gesehen haben Sie strategisch natürlich recht. Ne? Das ist völlig klar.
Aber ich möchte gerne bei einem Kernthema der FPÖ bleiben. Sie haben es angesprochen, Herr Mölzer, es geht um den politischen Islam. Die ÖVP hat sich mittlerweile stark auf dieses Thema draufgesetzt und hat jetzt die umstrittene Islamlandkarte präsentiert, herausgegeben vom Religionsprofessor Adnan Aslan. Diese Landkarte zeigt die über 600 muslimischen Verbände und Moscheen in ganz Österreich. Und Adnan Aslan sagt über den Hintergrund, über das Motiv dieser Karte, wir Muslime, wir wollen in die Mitte der Gesellschaft, wir wollen sichtbar werden, wir wollen rauskommen aus den Hinterhöfen. Herr Karadumann, was ist denn dagegen zu sagen?
Also das ist ein sehr schwieriges, ein hochemotionales und ein hochemotionalisiertes Thema. Der Herr Adnan Aslan grundsätzlich kann mir mal nicht sagen, dass wenn seine Islamlandkarte von der Regierung hergenommen wird, von der Dokumentationsstelle politischer Islam, und vorhat, das quasi zu veröffentlichen, dass er nicht abschätzen hätte können, welche Reaktionen darauf folgen könnten. Und das kann er mal nicht sagen. Und auch die Regierung und auch die Dokumentationsstelle und auch die Leiterin der Dokumentationsstelle und auch die Ministerin kann mir nicht erzählen, wenn sie das Vorhaben haben, diese Islamlandkarte, die jede Moscheevereinigung quasi stigmatisierend in den Vordergrund stellt, dass da keine Reaktionen von den Nazi-Seelen kommen, was ja wir eigentlich festgestellt haben. Nicht? Also es sind ja Warnschilder aufgestellt worden, dort und da in der Nähe von den Moschee-Einrichtungen, die darauf hinweisen, dass da womöglich der politische Islam hier kursiert. Was hat man damit gemacht? Was ist dadurch in den Vordergrund gekommen? Angst unter den Muslimen, Angst unter der Bevölkerung, die um diese Moscheevereinigungen eigentlich leben, im Umkreis davon leben. Was ist das Resümee davon? Wiederum eine Polarisierung und eine Distanzhaltung sowohl von der muslimischen Seite als auch von der österreichischen Seite. Jetzt stelle ich die Frage, hat man da unüberlegt gegen eine Integrationsarbeit, also eine Politik geleistet.
Stigmatisierung war die Folge, wie Sie sagen, dieser Landkarte. Und Sie sagen auch, das hätte die Politik sehen müssen, dass das eine Folge ist. Aber sehen Sie, dass es ein Problem gibt in Österreich mit dem politischen Islam?
Ja. Es ist durchaus verständlich und nachvollziehbar und bin auch völlig dafür, dass man gegen den politischen Islam in Österreich auftritt und Maßnahmen trifft. Aber man muss schon differenzieren können und lokalisieren können und adressieren können, was der politische Islam genau ist. All dieses ganze Vorgehen und die Publikation von der Islamlandkarte, ja, es wurde von der muslimischen Seite, von den Moscheegemeinden, von der muslimischen Jugend Österreich, von der EGG und all von diesen Organisationen protestiert und entgegen dem Argumente gebracht. Es gibt einmal eine schöne Zusammenfassung, was der politische Islam für die Dokumentationsstelle
aber
an sich ist.
Herr Dumann, bevor Sie jetzt zu weit ausholen, ich möchte ganz kurz noch bei der Landkarte selber bleiben, Herr Mölzer. Was bringt sie uns denn in dieser ganzen Debatte?
Ich bin dieser Landkarte auch kritisch gegenüber eingestellt. Wissen Sie warum? Das ist reines Symbol und Signalpolitik, wo ich das Gefühl habe, die Regierung, die hat Probleme, der Herr Kurz hat Probleme, jetzt schießt man was raus, was man wirklich, wo die Regierenden glauben, es ist populär, indem man die stigmatisieren. Es hat was Stigmatisierendes. Ne? Natürlich sieht man da, wie weit bei uns der Islam schon verbreitet ist. Das ist ja ein Phänomen der letzten 20, 30 Jahre, hat es ja vorher nicht gegeben. Ja. Ne? Und natürlich gibt es in einem laizistischen Staat ist mir die Religion wurscht. Ich habe keine Ahnung, ob sie katholisch, evangelisch oder was auch immer sind. Ne? Und interessiert auch niemand. Interessiert auch niemand, ob jemand Moslem ist. Ne? In einem laizistischen Staat mit Religionsfreiheit soll er das machen können. Ne? Mhm. Nur ist natürlich mit der zunehmenden Islamisierung, mit dem Zustrom von Menschen aus Kriegsgebieten und, ist eben die Gefahr des Fundamentalismus und damit des politischen Islams gegeben. Und die muss das Problem lösen. Es nutzt mir nichts, wenn ich die Leute stigmatisiere, wenn ich die Landkarten publiziere, um mich wieder irgendwie
zu sprechen zu bringen. Aber
können wir uns darauf einigen, dass diese Dogmenstelle das Problem nicht löst, sondern
richtig, da bin ich genau der Meinung. Aber wie löst man das Problem? Zuerst einmal, indem ich schaue, dass die Quantität integrierbar bleibt, dass nicht massenweise weiter, weil das geht halt nicht, weil dann irgendwann einmal ist das Problem nicht mehr lösbar, gibt es keine Integration. Und wenn dann Integration, dann muss ich das auf eine faire Weise machen und ich muss es vorhin so machen, dass also die Gesellschaft, die Mehrheitsgesellschaft noch die Integrationskraft hat. Wenn sie die nicht mehr hat, dann explodiert das Ganze.
Stimmen Sie zu, Herr Brandenburg?
Nein, also es liegt mir fern, jetzt aus dem Ausland sozusagen darüber zu urteilen, aber ich habe diese Landkarte zum ersten Mal wahrgenommen, weil natürlich in den deutschen Medien das passiert, was immer passiert, wenn Österreich etwas macht, was in irgendeiner Weise genutzt werden kann, damit die deutschen Medien sich da auf einen Thron stellen und auf ein hohes Ross. Das ist hier so auch erfolgt. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich sehe das Problem der Stigmatisierung sehr wohl bei so einer Karte. Ja, aber es betrifft ein zentrales Problem, was wir nicht nur, glaube ich, in Österreich haben oder in Deutschland und auch den nordischen Ländern ganz stark. Es gibt eine starke Vermengung des religiösen Islam mit politischen Strömungen. Die sind sehr undurchsichtig. Wir haben in Deutschland das Problem, dass einige Betreiber der Moscheen, und ich gerade direkt Außenstellen von Herrn Erdogan sind, der mit einem staatlichen Religionsinstitut hier Dinge betreibt. Und das ist nicht im Interesse eines religiösen Moslems oder eines Muslims, der möchte das
eine Religion. Aber
muss das ist nicht ganz kurz, sofort. Aber dass Transparenz her muss, das sehe ich schon so. Ich halte diese Landkarte in der Form auch nicht für ein ideales Instrument, aber ich bin sehr für Transparenz, was die Trägerschaft dieser Vereine angeht.
Aber ich würde da ganz woanders ansetzen. Ich finde, diese Dokustelle ist absolut, diese Dokumentationsstelle für politischen Islam ist absolut entbehrlich. Die löst überhaupt kein Problem. Das, was Sie jetzt ansprechen, was total wichtig ist, diese Vermengung aus religiösen und politischen im Islamkontext Beziehungen, Verknüpfungen. Dafür gibt es den Verfassungsschutz, der so etwas zu beobachten hat. Und zur Erforschung des sogenannten politischen Islams, das ist ja ein Begriff, da gibt es ja tausend Definitionen und der ist wissenschaftlich lang noch nicht, also ist auch sehr umstritten. Dafür gibt es jede Menge gute Uni-Institute. Das heißt, wenn man will, hätte man das Geld, das man jetzt in diese Dokustelle gesteckt hat, hätte man nehmen können, um den Verfassungsschutz ordentlich aufzurüsten und man hätte es nehmen können, um gezielt an den Universitäten gute Forschungsprojekte zu fördern. Und es braucht niemand diese Dokustelle, das ist ein reines Instrument der ÖVP, quasi politischen Islam
am Köcheln zu halten. Das ist ein Teil der Strategie, dass sie der FPÖ dieses Thema, das wir sehr publikumswirksam abgenommen haben, und damit kurz, das betreiben wir weiter, das machen wir, damit haben wir Erfolg, damit haben wir Wählerzustimmung. Und so gesehen lehne ich das auch ab.
Das nutzt den Rechtsextremen und es nutzt den radikalen Kräften innerhalb des sogenannten politischen Islams, weil die treibt es dann erst recht sozusagen in die Hände radikaler.
Aber das große Problem bei dem politischen Islam ist doch, dass der völlig leise passiert, völlig unbemerkt. In Hinterzimmern meist ja auf einem legalen Weg, ohne Gewalt.
Sichtbarmachung ist notwendig.
Wie sollen wir diesem Phänomen begegnen?
Das war das, was ich damit sagen wollte. Die Sichtbarmachung halte ich für sehr sinnvoll und an sich redlich. Die Methode halte ich auch für zweifelhaft. Ich stimme Ihnen letztlich zu und kann jetzt nur von den innenpolitischen Motivationen, das klingt hochgradig plausibel, was Sie sagen. Es muss aber mehr Transparenz her. Wir erleben das nochmal. Ich komme mit dem deutschen Beispiel. Wir erleben immer mal wieder von Zeit zu Zeit, dass die Medien das Thema aufgreifen. Es wird politisch kaum gehandelt. Es gibt keine der zentralen Stellen, die das dokumentieren. Ich denke, es muss nicht gleich der Verfassungsschutz sein. Es geht erstmal um Öffentlichkeit, nicht? Und das einfach herzustellen und ein bisschen Bewusstsein dafür herzustellen in einem Land. Wer ist denn der Träger? Wie funktioniert denn die Moscheenträgerschaft?
Die Medien berichten darüber. Auch der Falter hat intensiv recherchiert, immer wieder auch kritische Berichte gehabt. Was passiert in den Moscheen? Was passiert mit Predigern? Wie ist das mit den Religionslehrern?
Aber was passiert in den Moscheen, Herr Erdogan?
Entschuldigen Sie mal, hierbei geht es meiner Ansicht nach gar nicht um den politischen Islam. Hierbei geht es darum, vermutlich Spekulationsfragen sind das, wenn Sie sich nämlich die Publikationen der Dokumentationsstelle anschauen, nachdem das politische Islam erklärt worden ist, sind nämlich drei Grundlagenberichte über türkischstämmige Dachverbände auch gleichzeitig publiziert worden. Das ist nämlich der ATIP, der Milli Görüş, und die türkische Föderation und sonst niemand. Es sind über 630, 650 Adressen hier dort an dieser Karte veröffentlicht und 65 davon.
Also man greift sich nur drei raus. Das
genau,
ist Ihre Kritik,
65 davon gehören der ATIP. 48 gehören der Milli Görüş und über 20 bis 30 nehmen wir der türkischen Föderation. Das sind insgesamt ein bisschen über 120 Richtung 120. Die anderen 400 sind damit nicht erklärt. Und das stützt genau diese drei türkischstämmigen Föderationen werden ja mit publiziert. Da geht die Frage
Aber Herr Karaduman, Atip gilt als verlängerter Arm Erdogans in Österreich. Mini-Görs werden teilweise vom Verfassungsschutz auch in Deutschland beobachtet.
Genau,
also es geht ja genau um diese Gruppen.
Genau, danke. Und genau das will ich ja auch sagen. Der Dokumentationsstelle geht es nicht um den politischen Islam. Der Dokumentationsstelle geht es darum, ob die Organisationen, die Dachverbände in Österreich, die die Muslime vertreten oder sich als solche repräsentieren, ob sie tatsächlich die Muslime vertreten oder ob sie eine Fremdbestimmung über Erdogan, über die Diyanet hier erfahren. Und meiner Ansicht nach geht es nämlich der ÖVP-Regierung auch
aber
darum, auch der Österreich.
Aber jetzt können doch Muslime sich orientieren bei der Landkarte und nachschauen, wenn ich jetzt in die Moschee gehe, wer steckt da dahinter? Steckt da Atip dahinter oder andere Vereinigungen?
Schauen Sie, diese Dachverbände sind in Österreich erschlossen worden von den Gastarbeitern, die mittellos waren, bevor es den Erdogan noch gegeben hat. Die Existenz dieser Vereine von Atip, Milli Görüş und etc., türkische Föderation, die gibt es länger als Erdogan auf der politischen Bühne. Das heißt, sie haben sich selbst finanziert mit den Spenden und weil ihnen niemand geholfen hat, haben sie eben in den Kellergeschossen dieser Moscheen gegründet. Und dann ist es so weit gekommen bis zur aktuellen Zeit, dass irgendjemand einmal auch, Österreich hat ja am Anfang auch die Imame nicht finanziert. Österreich hat ja gesagt, ja bitte, ihr dürft eure Moscheen gründen, wir finanzieren euch keine Gebäude, wir finanzieren euch aber auch nicht die Imame. Da müsst ihr euch schon selbst darum kümmern. Was haben die Muslime in Österreich gemacht? Versucht das selbst zu finanzieren. Bis man dahin gekommen ist, man gesagt hat, ja bitte Türkei, wir sind einfach zu schwach dafür, kann denn nicht die Türkei die Imame finanzieren?
Ist es ein Fehler, wie der Herr Karaduman sagt, sich auf diese drei zu konzentrieren und alle unter einen Generalverdacht zu stellen?
Nein, Generalverdacht ist immer schlecht und es gibt sicher viele andere Kräfte auch noch aus dem arabischen Bereich und nicht türkischen Bereich.
Aber die werden nicht angeführt.
Ja, aber das gehen tut es um die Quantität. Wenn das Ganze 3-4% der Bevölkerung betreffe, dann ist das kein Problem, dann ist das kulturelle Bereicherung, das ist das Vielfalt. Aber wenn es einmal 20, 30, 40, 50% der Bevölkerung betrifft und wenn es dann in der Spitze eine fundamentalistische politische extreme Richtung gibt, dann wird es natürlich sowohl ein Sicherheitsproblem, ein kulturelles Problem, auch ein religiöses Problem für die
Muslime. Danke, das habe ich schon mal im Talk im Hangar 7 gegenüber dem Michael Fleischacker schon mal erwähnt. Das ist eine Quantitätsfrage.
Ja, das glaube ich auch.
Entweder zu wenig, um es einfach ignorieren zu können. Noch sind wir zu viel, um nicht damit umgehen zu können. Wir sind genau in der Anzahl, die Muslime in Österreich oder von mir aus auch die türkischstämmigen Wählerpotenzial, wir sind genau in der Anzahl, die jetzt bearbeitet werden muss von der österreichischen Politik, damit das nach ihrer Perspektive nicht irgendwie ungewollt ausartet. Darum geht es nämlich hinter dem Vorhang.
Sie sind immer nicht böse, wenn ich sage, mir sind es zu viel.
Und zwar um die Steuerung und die Kontrolle von einer wachsenden, ethnisch definierten, religiös definierten Minderheit in Österreich. Das steuerbar und kontrollierbar zu machen, darum geht es.
Ihnen sind es zu viele, Herr Mölzer, warum?
Warum? Weil ich glaube, dass unsere historisch gewachsene kulturelle und auch ethnische Landschaft damit umgekrempelt wird und durch einen dynamischen Faktor, der noch dazu in der Spitze auch fundamentalistisch ist oder gefährdet ist, in eine Situation bringt, die unseren sozialen Frieden und unser kulturelles Gleichgewicht völlig aus dem...
Und deswegen fordern Sie ein Einwanderungsverbot aus muslimischen Ländern?
Verbot nicht, aber was heißt Verbot? Das ist ja alles irreal. Wir wissen ja, dass auch bei Maßnahmen, die der Kurz gesetzt hat, hat gesagt, er schließt die Balkanrunde, dass es trotzdem Familienzusammenführung und gibt. Ne? 10.000 sind über Ceuta geschwommen jetzt oder gekommen nach Spanien und Lampedusa ist voll und so weiter. Aber es muss ein Regelwerk geben, es muss eine ordnungspolitische Kraft geben, die das Ganze...
Was wäre so ein Regelwerk?
Naja, natürlich müsste eine europäische Einwanderungspolitik geben, es müsste europäische Kontrolle der Außengrenzen geben und es müsste die Bereitschaft, solidarische Bereitschaft der EU-Regierungen geben, das auch mitzutragen, restriktiv. Ne? Das geht nicht anders.
Soll man Menschen aber damit aber nicht die Familienzusammenführung quasi blockieren kann, weil das ein Menschenrecht ist.
Ich finde, das Problem beginnt auch deutlich früher. Also, mir scheint es in Österreich da ähnlich zu sein. Wir haben zumindest in Deutschland und anderen Ländern keine wirkliche Integrationsleistung geschafft. Wir haben ja heute das Problem dieser Subkulturen, dieser abgekapselten Gemeinden, weil wir es auch unterlassen haben, zu erkennen und das einzugestehen, dass es ein aktiver Prozess ist. Unsere Regierungen haben das verschlafen, haben etwas von Multikulti erzählt und haben irgendwann festgestellt, dass es so nicht funktioniert hat. Nun schreiben schreit ein Teil der Bevölkerung aus nachvollziehbaren Gründen, die ich nicht unbedingt teile, dann sind es zu viele. Für mich ist das Problem nicht in erster Linie, dass es zu viele Menschen irgendeiner Art sind. Es gab keine taugliche Integration, die wir gemacht haben. Es ist zugelassen, dass sich das entkoppelt. Für den Bereich Berlin kann man das ganz klar sagen.
Aber ich glaube, wir sind uns alle einig mit solchen Aktionen, wo dann eine Islamlandkarte publiziert wird, schafft man ganz sicher nicht mehr Integration und vor allem keinen Dialog auf Augenhöhe.
Definitiv nicht.
Also das ist mega kontraproduktiv.
Auch die Sichtbarmachung, von der Sie sprechen, oder die Transparenz könnte man anders machen.
Absolut. Sehe ich ganz
gerne. Aber was lernen wir jetzt aus diesem PR-Debakel rund um die Islamlandkarte? A, Finger weg von Religionen, heißes Eisen. Oder B, wenn man ablenken will von peinlichen Chatprotokollen, bitte ein anderes Thema suchen. Oder C, haben Sie eine Idee für C?
Wahrscheinlich ist es B, ne? Das also bezweckt wurde. Ne?
Naja, und wir hatten ja eine islamistische Terrorattacke im November, wo bei der Fahndung im Vorfeld, wo wir wissen mittlerweile, dass irrsinnig viele Fehler passiert sind. Ja? Also der Innenminister hat versagt in der quasi Beobachtung dieser terroristischen Zelle. Und wir wissen auch, dass quasi bei der Opferentschädigung momentan die Dinge stocken. Also ich glaube, man will vor allem auch davon ablenken. Nicht nur von mega peinlichen Chats, sondern auch vom eigenen Versagen. Da, wo es wirklich wichtig ist, nämlich islamistische Terrorzellen in Österreich rechtzeitig quasi aufzufinden und zu verhindern, dass solche schrecklichen Attentate
passieren. Ich denke, wir sind uns auch einig, solange es keine Integration gibt und die nicht stattfindet, dass nicht nachgeholt wird, werden ähnliche Probleme immer wieder passieren. Das heißt, also von Zeit zu Zeit dann mit solchen Aktionen davon abzulenken, löst keine Probleme. Es braucht diese Integrationsthematik. Die sollte aus meiner Sicht auch gekoppelt sein mit einer schlüssigen europäischen Einwanderungspolitik. Aber solange wir die Integration unterlassen, wir müssen sie nachholen. Wir können auch nicht hinnehmen, dass sich ganze Familienverbände so entkoppeln von einer Mehrheitsgesellschaft. Solange wir das nicht angehen, bin ich der festen Überzeugung, werden wir ähnliche Probleme immer wieder haben.
Ja, aber der Schlüssel ist die Bildung und die Schulen und ganz sicher nicht eine politische Dokumentation.
Absolut.
Vielen Dank für das Schlusswort. Das war's für heute, meine Damen, meine Herren. Ich bedanke mich für die Diskussion hier und bei Ihnen zu Hause fürs Dabeisein. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Bis nächsten Sonntag bei Links, Rechts, Mitte.